Das wollte ich schon mal sagen, Herr vorne, einfach mal Hi. Wer hat schon mal Hi hier vorne gesagt? Ich glaube, noch niemand. Ja, ich bin für den Ewald eingesprungen, der ja noch auf dem Weg der Besserung ist, hoffe ich. Liebe Grüße von dieser Stelle, falls er das hört, falls er sich das anhört. Ich hoffe, ich kann ihn halbwegs würdig vertreten. Große Fußstapfen. Aber ich will mir nicht auf mein eigenes Ding verlassen, sondern das, was Gott heute sprechen will. Und deswegen möchte ich noch kurz beten. Danke, Vater, dass wir morgen hier sein dürfen. Danke, dass du zu uns sprechen möchtest. Und danke, dass du heute Morgen sprichst und nicht ich. Und ich möchte dich bitten, dass du das, was du sagen willst, heute sagst und dass du zu uns im Herzen sprichst. Amen. Ja, die Silvia hat das Thema ja schon kurz vorweggenommen. Ist immer interessant, wie kommt es denn zu so einem Thema? Ne? Weil ich sitze dann immer so wochenlang da und überlege und gehe in mich. Mit Patrick auch gesprochen, Patrick meint, geh in die Stille und das Erste, was du hörst, das ist, ich bin in die Stille gegangen, aber habe nichts gehört. Aber eines Abends hat meine Frau zu mir gesagt, einfach so aus dem Nichts nach der Arbeit, ich saß gerade, weiß gar nicht, ich saß am Tisch irgendwie, dann hat sie mich gefragt, glaubst du, dass Gebet etwas verändert oder tut Gott ohnehin das, was er bereits geplant hat? Einfach so, ne, aus dem Nichts. Und dann habe ich, was habe ich ihm gesagt? Ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, ich habe gesagt, ich sollte sagen, ja. Ja, warum? Weil in mir dann so ganz unbewusst und so Fragen hochkamen. Ja, glaube ich das eigentlich wirklich? Oder denke ich auch oft, na gut, das Gebet kann ich mir sparen, Gott macht ja ohnehin, was sein Plan ist. Das ist alles eine sehr komplexe Frage, wenn man sich dann ein paar Gedanken drüber macht. Dann habe ich mir so gedacht, ja gut, warum setze ich mich jetzt nicht hin und beschäftige mich mit diesem Thema mal und erzähle euch was dazu, was mir so dabei wichtig geworden ist. Deswegen Gebet und Zweifel. Zweifel kennt jeder von uns hoffentlich. Ich sage jetzt hoffentlich und ihr fragt euch, warum sage ich hoffentlich, komme ich nachher noch drauf. Zweifel kennt, glaube ich, jeder von uns oder die meisten von uns. Der erste dazu geneigt zu sagen, der das nicht kennt, den beneide ich darum, aber es kann auch was Gutes haben oder was Gutes bewirken. Komme ich nachher noch drauf. Aber der Hintergrund von dieser Frage, die sie mir gestellt hat, die war nicht Gottes Existenz anzuzweifeln, glaube ich. Die war eher so, wir beten, wir sprechen mit Gott und wir bitten ihn auch. Und oftmals passiert es nicht. Ja, ist einfach so. Passiert auch manchmal was, passiert auch oft was, aber es passiert nicht immer was. Und oft, wenn wir es uns am meisten wünschen oder wenn wir es drum flehen, passiert es nicht. Ja. Wie gehen wir damit um? Ich glaube, wie gesagt, dass das Thema Zweifel in unseren Kreisen so ein bisschen totgeschwiegen wird, aber es ist sowas, gibt man ja ungern zu, dass es so ist, dass man Zweifel hat oder man konzentriert sich eher auf die positiven Gedanken, die man hat und stellt es ein bisschen zurück. Mache ich zumindest so. Wobei, wenn man oftmals in die Tiefe geht mit jemandem im Gespräch, dann erfährt man auch bei Leuten, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, dass sie auch immer wieder Zweifel haben. Ja. Und deswegen habe ich es heute Morgen zum Thema gemacht, weil es mir auch so geht. Und wenn es euch nicht so geht, gut, könnt ihr jetzt rausgehen, nee, Quatsch, dann gut, ja, schön. Aber ich glaube, vielen von uns geht es so und deswegen ist die Predigt für euch. Und hoffentlich kann ich euch da was weitergeben, was euch auch hilft dabei. Ich habe mir erst mal überlegt, erinnert ihr euch vielleicht an meine Gottesdienstpredigt, gehe ich mal so ganz blöd ran, in Anführungszeichen, was ist eigentlich Gebet? Ja, könnte es jeden Frage hier, würde ich wahrscheinlich 10 verschiedene Antworten kriegen, weil jeder als Individuum auch einen ganz anderen Blick auf die Dinge hat und andere Schwerpunkte hat. Und ich habe mal so 5 Aspekte rausgepickt, was ich aus der Bibel, was ich denke, Also es gibt noch mehr wahrscheinlich, aber was ich denke, was Gebet ist oder was es, ja, was der Inhalt ist oder was wichtig dabei ist. Ich habe mir da 5 Bibelstellen rausgesucht und möchte dann im Anschluss mal ein bisschen drauf eingehen, was ist ein Zweifel und warum Gebet und Zweifel und wie können wir damit umgehen. Ja. Jakobus 5, 16. Kennt jeder von uns den Vers, des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ein schöner Vers. Steht erstmal nicht, des gerechten Gebet wird immer erhört oder wird immer so erhört, wie du willst, sondern steht, es vermag viel. Und der wichtige Teil des Satzes, der zweite Teil, wenn es ernstlich ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man so Gebetsgemeinschaften sitzt oder auch in Gebetsabenden. Und manchmal merkt man so, also ich rede mal von mir, manchmal merke ich dann so, wie ich wie von außen auf mich drauf gucke und merke, wie ich irgendwas daher plappere, ohne es ernstlich zu meinen. Interessant, dass Heike vorhin gesagt hat, naja, singt die Lieder nur mit, wenn er sie ernst meint. Genau das Gleiche. Ich singe irgendwelche Lieder, Gott, deine Liebe und berührt mich und so, aber ist so? Oder wünsche ich mir es zumindest. Und genauso ist mit dem Gebet, glaube ich, es verkommt manchmal zu einer Art Gewohnheit, weil wir sind ja Christen, wir beten ja. Und ich sage nicht, dass es jedem so geht, aber mir geht es manchmal so, dass ich dann so merke, hey, was redest du eigentlich da? Irgendwelche Floskeln, die du schon parat hast, oder ist das das, was du ernst meinst? Ja. Also das Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist, und wenn es nicht ernstlich ist, naja, könnte man sagen, können wir es gleich lassen, aber warum soll es Gott dann irgendwie bewegen, wenn es nicht ernstlich ist? Also wir sollten es schon ernst meinen, das ist mal das Minimum dabei, sage ich mal, um es ein bisschen runterzubrechen, sonst ist es irgendwie inhaltslos. Ja. Und keine Ahnung, wie es euch damit geht, aber ich finde, es ein wichtiger Aspekt vom Gebet, den dieser kurze Vers ja ganz gut zusammenfasst. Was ist Gebet noch? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das ist auch so ein bekannter Vers. Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Also das Gebet als Schutz, sag ich mal, ja. Also wenn ich bete und wache, dann werde ich dafür bewahrt, in Anfechtung zu fallen. Also Gebet ist was uns davon abhält, falschen Weg zu gehen und falsche Richtung einzuschlagen. Auch so ein Aspekt, wo man vielleicht oft mal gar nicht dran denkt. Vielleicht. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Kam mir so das wichtigste Gebet, das Gott immer erhört, das Gebet um Erlösung. Ja. Also wir kehren um zu ihm und ja, wir bitten um Vergebung und geben unser Leben hin. Das haben viele von euch gemacht. Und ich glaube, das ist das wichtigste Gebet, das wir wahrscheinlich jemals gesprochen haben, weil es uns die Erlösung gebracht hat. Aber nur, wenn wir es ernst gemeint haben. Also auch das, wenn es ernstlich ist, nicht im Affekt oder in irgendeiner Laune, sondern, naja, ich muss es schon ernst meinen. Und dazu muss gar nicht mal viel Gefühlsduselei dabei sein, so, ja, ich fühle mich jetzt erlöst oder so. Bei mir war es nicht so. Aber wenn man es ernst meint, dann wissen wir, das sagt uns die Schrift, dann wissen wir, dass Gott dieses Gebet erhört. Können wir uns darauf verlassen. Also das Gebet um Erlösung. Römer 8. Ebenso aber steht auch der Geist unserer Schwachheit bei. Denn was wir beten sollen, wie es sich gehört, wissen wir nicht, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber, der die Herzen erforscht, weiß, was das Bestreben des Geistes ist, weil er im Sinne Gottes für die Heiligen eintritt. Was ist Gebet? Gebet ist nicht unbedingt was, wo ich jetzt irgendwelche vorformulierten Worte und Sätze mir überlegen muss und die Gott sagen, sonst hört das nicht. Sondern ich verstehe das hier so, und das hat sicherlich noch andere Aspekte, aber ich verstehe das hier so, dass unsere Haltung, nicht nur ernst meinen, sondern unsere Haltung gegenüber Gott, dass die schon allein ausreicht, um sein Herz zu bewegen oder um ihn zu erreichen. weil der Geist selbst für uns eintritt. Also wir müssen nicht einmal hier irgendwie große Worte finden, sondern allein unsere Haltung, wie wir empfinden, wie wir in dem Augenblick unsere Haltung gegenüber Gott ist, die sagt schon alles aus und die reicht schon aus. Also wenn ich mit einer Haltung komme, hey, ich kann nichts mehr bringen, ich kann nichts mehr sagen, ich bin total am Ende, ja, und mich damit mit dieser Haltung an Gott wende, schon in Gedanken, dann reicht es schon aus. Das finde ich stark, weil das ganze Gebet, wie es in unseren christlichen Kreisen, aber auch in den Kirchen und so weiter gelebt wird, ja immer ja, so was Gesprochenes sein muss, ja, was auch irgendwie eine Struktur hat. Ich kann mich mal erinnern, da war man mit einer Gruppe von Freunden damals, wo ich im Gospelchor war, unterwegs. Und da war ein Katholik dabei im Gospelchor und wir waren mit ihm unterwegs. Und wir haben dann so ein Wochenende zusammen verbracht und haben immer so, waren da irgendwo essen, so irgendwie in einem Gasthaus. Und immer hat jemand anders gebetet von uns. Und dann war er irgendwie dran, ne? Und dann hat er gesagt, ey, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Also ich kann ja nur ein Vaterunser sprechen, so, ne? Also das war so in ihm verankert, ne? So ein Gebet, das ist ja was man irgendwie, was eine bestimmte Form hat und wo ich bestimmte Worte aneinander rein muss. Und er sagt, hey, mach dich mal locker und sag einfach Danke. Mehr ist nicht. Und nicht mal das müsste es sein, ne? Es wäre eigentlich schon die Haltung Gott gegenüber, Danke, wird schon reichen. Das wäre schon ein Gebet. Ja. Und dann der fünfte Punkt, das Vaterunser. Auch da wurde Patrick ja gerade eine Predigtreihe drüber gemacht. Und wenn man sich das Vaterunser jetzt so als Mustergebet, das Jesus uns ja gegeben hat, mal so liest, da sind so ein paar interessante Aspekte drin, was Gebet ist und daraus folgend, was ist ein Gebet dann auch nicht. Ja. Nämlich, dein Wille geschehe. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Naja, dein Wille geschehe, das ist ein zentraler Satz im Vaterunser zum Beispiel. Dann die Bitte nach dem täglichen Brot, sag ich mal so, ne? Nicht die Bitte nach einem Porsche, sondern die Bitte nach dem täglichen Brot. Also das, was wir materiell mindestens brauchen, um zu überleben, das ist das, was im Vaterunser genannt wird, das einzige Materielle übrigens da drin. Und auch die Vergebung unserer Schuld und dem Wunsch, nicht in Versuchung geführt zu werden. Und wenn man sich das mal so verinnerlicht, auch so ein Gebet, wo weltweit von Millionen von Menschen täglich runtergeblabbert wird, ohne dass man darüber nachdenkt, was es eigentlich aussagt, konzentriert sich es eigentlich eher auf die geistlichen Dinge, also nicht bis auf das Brot, sag ich mal, kann man dann schon daraus ableiten, was ist ein Gebet nicht, nämlich eine Aneinanderreihung von Wünschen, die ich gern habe, Gott vorzubringen und wenn sie nicht erfüllt sind, bin ich ganz enttäuscht oder ganz traurig oder zweifle gleich mal an seiner Existenz, weil ja meine Wünsche ja sowieso nie erfüllt werden. Vielleicht kennt ihr das Kinderbuch, das Sams, kennt das jemand? Der Silas hat es zu Weihnachten bekommen und da geht es ja um so ein kleines Fabelwesen, das quasi kommt, wenn sie bestimmte Sachen eintreten. Und es hat Punkte auf dem Körper und quasi kann man dann sich Sachen wünschen und für jeden Wunsch geht ein Punkt weg von dem Sams, das heißt halt Sams, das Ding. Und dann kommt es halt so ins Leben von so einem Mann, ja, und der sieht halt gleich natürlich die Möglichkeiten, die das bietet. Und in dem Teil, wo wir da haben, was macht er? Er wünscht sich eine Wunschmaschine, weil die Punkte gehen ja irgendwann zu Ende. Also muss man gleich mal vorbeugen, also wünsche ich mir eine Wunschmaschine, wo ich einen Hebel umlege und dann mir jeden Wunsch erfüllen kann, wenn mich in das Sams die Punkte weg sind, hat es ja keine Wünsche mehr. Also, und manchmal habe ich so das Gefühl, dass viele von uns, oder ich habe auch schon mit Menschen gesprochen, ja, die das so leben, ja, so Gott so als Wunschmaschine. Also ich wünsche mir was und dann ist ein Wunsch weg und morgen wünsche ich mir das nächste und so weiter. Und ich glaube, das ist Gebet nicht. Wenn man sich das Vaterunser anguckt, dann kriegt man da schon so ein bisschen eine Idee davon. Das kann es nicht sein. Ja. Warum möchte Gott denn, dass wir beten? Ich glaube, der Hauptgrund dafür ist, dass wir mit ihm in Kontakt treten, dass wir mit ihm sprechen und dass er in unserem Leben teilhaben kann. weil er nur dann unser Herz berühren und uns verändern kann. Ja, und deswegen möchte er, dass wir mit ihm reden und nicht einfach so, weil man es tut oder so, oder weil irgendwelche Wünsche erfüllt werden müssen oder irgendwelche Situationen behoben werden müssen oder verändert werden müssen, sondern er möchte einfach teilhaben. Und das sagt er dann schon aus, dass es das Bitten um irgendwas nur ein kleiner Teil davon ist. Das ist auch sicherlich berechtigt und auch okay, aber es ist halt nur ein kleiner Teil davon. Es ist ja so, dass auch viele Menschen, wo man weiß, die haben jetzt mit Gott nichts am Hut, dass die dann so sagen, ja, ich fahre irgendwie, was ich, kam ein Auto von rechts und habe ein Stoßgebet zum Himmel geschickt. So, ne? So dieses in Kontakt treten mit Gott, das ist irgendwie so in uns verankert. Also selbst Menschen, die damit dran nichts am Hut haben, die sagen, dann habe ich zum liebe Gott gebetet oder so. Ne? Und das ist interessant, finde ich. Weil da dann plötzlich so dann doch irgendwie die Gedanken da sind, dass da jemand ist, der da zuhört. Ja? Und auch jemand ist, mit dem ich in Kontakt treten kann. Auch wenn es dann oft nur sehr naiv und sehr einseitig ist, aber das beweist ja schon, dass wir zu gemacht sind, eigentlich mit Gott zu kommunizieren. Und darum geht es eigentlich beim Gebet, meiner Meinung nach, hauptsächlich. Und die Folge davon ist, wie ich vorher schon gesagt, dass nicht nur wir sprechen, sondern dass er auch sprechen kann. Und das kann man auch erleben, wenn man so in der Stille das auch tut. Ja? Also wenn man in die Stille geht und mit Gott spricht und hört, dass man dann oftmals Antworten bekommt durch den Heiligen Geist, Gedanken bekommt oder keine Ahnung, Bilder manchmal auch oder so, die dann in unser Leben reinsprechen und was verändern können. Und deswegen ist Gebet eben kein Monolog, sondern ein Gespräch. Wobei das Wort Gebet, wenn man so mal die Ursprung des Wortes ein bisschen forscht, kommt ja aus dem Wort bitten. Ja. Und das ist eigentlich so ein bisschen, wenn man es davon betrachtet, schon ein bisschen inhaltlich ein bisschen verzerrt, ja, weil es eben nicht nur das ist, sondern es ist halt einfach viel mehr als das. Zweifel. Also Zweifel jetzt ein bisschen mehr bezogen aufs Gebet, weil das war die Eingangsfrage, so eine, verändert Gebet was, bewirkt Gebet was oder, man hat es mal ein bisschen salopp gesagt, tut Gott sowieso, was er will. Und das ist eben was, glaube ich, was viele bewegt und wo man nicht so gern drüber spricht, weil es ja ein Stück weit dann bedeutet, vielleicht keine guten Christen und keine echten sind oder sowas. Das ist eigentlich fatal, ja, wenn wir das, wenn wir diese Gedanken zulassen, ja, Gegenteil. Zweifel kann vieles bewirken und wir sollten nicht so tun, als gäbe es nicht. Wenn wir uns in der Bibel auch da umgucken, sehen wir, dass viele Psalmen eigentlich von Zweifel geprägt sind. Also 60% habe ich gelesen, habe es nicht nachgeguckt, aber wenn es nur 40 sind, wenn es nur die Hälfte ist, der Psalmen, die nicht nur Gott loben und preisen und Loblieder sind, sondern die halt einfach Zweifel als Inhalt haben und Verzweiflung und ringen und kämpfen und vielleicht daraus wieder Kraft schöpfen, aber auf jeden Fall, naja, wenn es damals schon so war, warum soll es heute anders sein? Und viele haben daraus wieder neue Kraft geschöpft. Selbst Abraham, der da versucht wurde oder der diese Prüfung hatte, wo er seinen Sohn opfern sollte, der quasi im Glauben gegangen ist und vertraut hat und trotzdem hat ihn das irgendwie zerfressen, ja. Gary Parker schrieb in The Gift of Doubt, also das Geschenk des Zweifels, wenn Glaube niemals dem Zweifel begegnet, wenn die Wahrheit nie mit dem Irrtum aneinander gerät, wenn das Böse nie mit dem Guten kämpft, wie kann dann Glaube seine eigene Kraft erkennen? Auf meiner eigenen Pilgerreise muss ich wählen zwischen einem Glauben, der dem Zweifel ins Auge gesehen und es zum Zwinkern gebracht hat, oder einem naiven Glauben, der die Front des Zweifels nie gesehen hat. Ich würde immer wieder Ersteres wählen. Ja, interessantes Zitat. Ich lese es nochmal. Wenn Glaube niemals dem Zweifel begegnet, wenn die Wahrheit nie mit dem Irrtum aneinander gerät, wenn das Böse nie mit dem Guten kämpft, wie kann dann Glaube seine eigene Kraft erkennen? Auf meiner eigenen Pilgerreise muss ich wählen zwischen einem Glauben, der dem Zweifel ins Auge gesehen und es zum Zwinkern gebracht hat, oder einem naiven Glauben, der die Front des Zweifels nie gesehen hat. Ich würde immer wieder Ersteres wählen. Warum ist es so? Ja, weil Glaube, der durch Zweifel gegangen ist, viel stärker ist, als nur der Herrgott wird es schon richten. Meine Oma hat gesagt, der Herrgott wird es schon richten. Das ist natürlich jetzt nicht was, wo man sagt, gut, der hat wahrscheinlich viel mit Gott geredet. Weil wenn ich durch Zweifel gegangen bin, dann kann ich vielleicht so einen Satz ähnlich sogar sagen, aber mit einer Ernsthaftigkeit. Und nicht der Herrgott wird schon richten, sondern ich weiß, dass Gott das Beste für mich will und ich weiß, dass er mein Gebet hört, auch wenn er es vielleicht nicht erhört auf die Weise, wie ich es gern hätte. Warum zweifeln wir an der Wirksamkeit des Gebets? Ich glaube, ein Punkt ist, dass wir die falsche Einstellung zum Gebet haben. Und deswegen haben wir vorhin schon mal so ein bisschen drauf eingegangen, was ist ein Gebet und was ist nicht. Also es ist eben nicht eine Wunschmaschine und es ist auch nicht die einzige Möglichkeit, alles zu kriegen, was wir gern hätten. Kam da so in den Sinn, wenn man dann so kleine Kinder hat. Vor kurzem bin ich mit den Kindern einkaufen gewesen. Silas, der ist 5, das ist immer in Edeka. Und dann hat er wörtlich gesagt, Papa, kriege ich Süßigkeiten oder was zum Spielen oder irgendwas? Also, das ist, kennt ihr vielleicht auch, ne? Wenn du so kleine Kinder hast, dann, die wollen immer irgendwas. Ne? Immer, egal wo ich gerade bin, sobald ich ein Geschäft betrete, wird erstmal sondiert, wo gibt es was für mich? Und dann wird erstmal ein bisschen geguckt, wie die Laune gerade beim Papa ist, aber heute. Ich hoffe, dass es nicht an der Laune liegt, dass ich dann ja oder nein sage. Weil, das ist ein interessanter Vergleich, wenn wir Gott als unseren Vater sehen, wir haben ja viele Analogien, Gott als Vater und wir als seine Kinder. Was wäre ich denn für ein Vater, wenn ich jedem Wunsch meines Sohnes nachgeben würde? Wenn ich ihm jeden Wunsch erfüllen würde, den er gern hätte? Was würde wohl für ein Mensch aus ihm werden? Wie wird er wohl durchs Leben kommen, wenn ich ihm in seiner Kindheit jeden Wunsch von den Augen ablesen und ihm jeden Wunsch erfüllen würde? Ich glaube, das wäre ziemlich hart für ihn werden mal irgendwann, wenn er mal im Beruf ist oder sonst wo, ne? In der Gesellschaft irgendwie, im Verein, keine Ahnung wo, in der Gesellschaft mit Mitmenschen. Das funktioniert nicht. Und auch bei uns funktioniert es nicht. Wie sollen wir denn Christen sein nach dem Herzen Gottes, die ihm nachfolgen, was auch immer kommt, wenn er uns jeden Wunsch erfüllen würde? Wäre das nicht vorweggenommen im Paradies? Wäre das nicht zu früh? Heute, jetzt? Widersprichst du der Tatsache, dass wir in einer gefallenen Welt leben und dass schlimme Dinge trotzdem passieren können? Und klar, wir wissen nicht warum. Und oft ringen wir dann mit Gott. Und das ist auch okay. Ich glaube, das lässt er auch zu. Aber so ein Gedanke, ja, der ist eigentlich so simpel wie alles andere. Ja. Also, warum sollte Gott jeden Wunsch von jedem Menschen erhören? Passt nicht. Also war der erste Punkt, die falsche Einstellung zum Gebet. Zweiter Punkt ist das falsche Gottesbild. Das habe ich natürlich schon ein bisschen angerissen jetzt gerade. Habe es eigentlich jetzt schon abgefäschert. Also falsche Einstellung war eher so, naja, der Wunsch im Mittelpunkt und das falsche Gottesbild. Wie ist ein Gott? Gott will ja, dass wir uns weiterentwickeln und nicht, dass wir auf der Stelle stehen und unmündige kleine Kinder sind, die immer brüllen, wenn sie irgendwas brauchen, und wenn sie es nicht kriegen, dann ist alles schlimm. Es kann auch anders geartet sein. Das hat oftmals dann auch mit Erfahrungen zu tun, die man in der Kindheit gemacht hat. Ja, warum sollte Gott sich für mein Gebet interessieren oder für mich interessieren? Ich doch so klein und unbedeutend bin und habe es ja gar nicht verdient. Und ja, manchmal ist es so, dass es vielleicht auch, wie gesagt, in unserer Vergangenheit begründet liegt, ja, dass wir unseren eigenen Vater oder so drauf projizieren, wie Gott sein müsste. Was kann da helfen, wenn wir die Wahrheiten in der Bibel als Grundlage dafür nehmen, um zu sehen, wie Gott ist und nicht irgendwas, was wir uns irgendwie dahergesponnen haben. Der dritte Punkt, der so ganz, ganz klar eigentlich ist, warum Zweifel beim Gebet oder im Zug zum Gebet keine erlebten Gebetserhörungen. Das ist natürlich so, ja, keine. Jetzt kann er sagen, ich habe keine Gebetserhörungen erlebt, im Gegenteil. Das ist, glaube ich, schon mal ein wichtiger Punkt. Vergesst mal schnell wieder, was Gott Gutes getan hat. Vor Jahren vielleicht, ja. Hat Gott wirklich deine Gebete nicht erhört? Das ist die Frage, die wir uns stellen. Ja, also, oder hat er es nur nicht so getan, wie wir es uns gewünscht haben? Oder hat er vielleicht sogar noch was Besseres für dich im Sinn, das noch kommt? Oder dass die Tatsache, dass das Gebet nicht erhört, macht dein Glauben stärker. Vielleicht nicht jetzt, vielleicht nicht im halben Jahr, aber vielleicht in 5 Jahren. Kannst du sagen, hey, die Situation damals und dieses unerhörte Gebet, die hat dazu geführt, dass ich noch viel mehr nach ihm gesucht habe und noch viel mehr zu ihm gebetet habe. Und nicht um irgendwas zu kriegen, sondern dann ich erlebt habe, dass er Teil hat an meinem Leben. Tatsache ist aber auch, habe ich geschrieben, Gott lässt sich umstimmen. Und da fiel mir die Geschichte von Sodom und Gomorra ein, wo der Abraham mit Gott verhandelt, die Stadt Sodom nicht zu vernichten, wenn er auch nur einen Gerechten findet. Und das war im Alten Testament, ja. Interessant, wenn man das so mal betrachtet, dann steht es natürlich in der Bibel drin, das ist passiert und vermittelt das nicht den Eindruck, als Gott egal wäre, wenn irgendwelche Leute sterben oder wenn irgendwas den Bach runtergeht. Im Gegenteil, da hätte er sich sogar darauf eingelassen, die Stadt nicht zu vernichten, wenn er nur einen einzigen Gerechten gefunden hat, was dann eben nicht so war. Und ja, fragt doch mal eure Geschwister, wo hast du Gebetserhörung erlebt? Und da werdet ihr wahrscheinlich krasse Geschichten zu hören kriegen. Wir hören sie hier vorne ab und zu, ne, wenn hier jemand vorne steht und was erzählt. Aber das vergessen wir dann oftmals schnell, ne, dass dann auch krasse Sachen passiert sind, wo halt einfach nicht möglich war, dass irgendwas Menschliches da eingegriffen hat. Unser Horizont, der ist ziemlich klein. Ja. Oftmals geht er nicht über unser kleines Leben hinaus. Vielleicht geht er sogar darüber hinaus. Vielleicht bin ich sogar jemand, der bei den Klimademonstrationen dabei ist, weil mir der Planet und die Menschheit ja auch wichtig ist. Kann ja sein. Schau gut. Aber Gottes Horizont ist noch viel weiter. Geht nämlich über alle Zeiten, über Raum und Zeit hinaus. Und warum sollte gerade mein kleiner Wunsch irgendwas verändern? Ja, das klingt jetzt negativ. Tatsache ist, Gott hat einen Plan und das, was wir sehen, ist nur so ein kleiner Ausschnitt, dass man ihn gar nicht mal irgendwie zeigen könnte von all dem, was jemals passiert und jemals passieren wird. Und das werden wir natürlich jetzt erst sehen, wenn wir bei ihm sind. Und es soll nicht eine Floskel sein, so von wegen, ja, wir werden dann schon sehen, wenn es soweit ist, sondern es ist wirklich so, ja. Gott ist allmächtig, allwissend und er hat schon seine Gründe, warum nicht jeder unserer Wünsche erfüllt wird und jedes Gebet anscheinend angeblich erhört wird. Manchmal ist es aber auch so, dass unsere Gebete einfach dem widersprechen, was ich vorhin gesagt habe, was ein Gebet nämlich ist. dass wir nämlich egoistisch sind. Dass es uns gerade nur um uns selber geht. Und da muss man schon hinterfragen, ja, habe ich jetzt wirklich dein Wille geschehe gebetet? Ja? Ist mir wirklich das Wichtigste, dass ich Vergebung kriege? Oder ist mir das Wichtige, was mich jetzt halt gerade heute im Alltag beschäftigt hat? Und wie gesagt, das ist ja nicht falsch und auch nicht schlimm und auch nicht schlecht. Aber Gott ist auch dafür da, natürlich. Aber die Prioritäten, die muss man schon mal sehen. Mal das Vaterunser mal und so einverleiben. Ja. Das hat Jesus gebetet. Und er war ja der perfekte Mensch. Und er hat nicht so sehr für sich selber gebetet. Es gibt ein tolles Buch, erwähne ich, glaube ich, jeder Predigt. Das heißt Die Hütte. Kennt vielleicht jeder ein oder andere. Würde ich jedem empfehlen, mal zu lesen. Auch wenn es einige Kontroversen hervorgebracht hat. Aber gibt es auch einen Film übrigens, habe ich auch schon gesagt. Da geht es um einen Mann, der aus seinem Christenleben lebt, so ein bisschen im Trott. Und eines Tages wird seine kleine Tochter entführt und ermordet. Und dann findet er einen Zettel im Briefkasten, irgendwie zu einer Hütte zu kommen, irgendwo im Wald. Und niemand weiß, wo der Zettel herkommt. Und er geht dann dahin und trifft dann quasi Gott. Und er erlebt dann quasi so von vorne bis hinten, ja, erstmal klagt er Gott an, du hörst meine Gebete nicht und so weiter. Und dann durch viele Prozesse erfährt er dann Heilung. Und ich will sie gar nicht vorwegnehmen, lest mal. Das ist interessant, weil mich hat es sehr berührt, weil ich da so ein bisschen mehr verstanden habe, wie denn Gott ist. Und dass selbst solche schmerzhaften Dinge halt irgendwie zu was Gutem führen können. Das kann man gar nicht so erklären, ja, das kann schon niemand sagen. Aber ich bin so, wo ich den Film geguckt habe vor kurzem nochmal, das Buch habe ich schon vor Jahren gelesen, habe ich vor dem Fernseher geguckt und habe geheult, ja, weil mir so klar wurde, ja, ich glaube, das trifft ziemlich gut, dass Gott so ist. Und ihm ist nicht egal, dass uns was Schlimmes passiert. Aber es ist eben was noch viel Größeres dahinter, als das, was wir gerade sehen. Und das ist natürlich in der Situation schwer zu glauben. Und ich glaube sogar, dass Gott uns das zulässt, dass wir dann sagen, hey, du, ich pfeife auf dich, ja, in dem Augenblick. Weil er unseren Schmerz auch versteht. Weil er hat selber einen Schmerz gelitten. Aber er kommt dann eben auch dazu, zu sagen, ja, okay, ich vertraue dir wieder. Sie fassen nochmal zusammen, Zweifel. Zweifel sind Teil unseres Glaubens. Und ist auch nicht schlimm, solange wir nicht zulassen, dass die Zweifel unseren Glauben töten. Ja, gibt's auch. Also Zweifel zerfräsen mich so, dass ich sage, okay, das war's. Dich gibt's nicht, ich gehe. Übrigens, interessantes Buch gelesen, Glaube im Kreuzverhör. Da geht es um einen Atheist, Journalist, der quasi beweisen will, dass der Glaube nicht wahr ist. Und er stellt dann 7 Thesen auf und befragt anerkannte Wissenschaftler dazu, und am Schluss dazu zu kommen, dass seine These eigentlich widerlegt ist. Ja. Und in einem Kapitel geht es auch um Zweifel. Da kommen viele, viele Beispiele von weisen, klugen Leuten vor, die quasi Christen waren und dann auch dem abgeschworen haben. Also das Buch geht so los mit einem Bekannten, weiß man wie er heißt, der quasi mitten, also war Prediger, Evangelist und so, und hat nach ein paar Jahren dann, fertig. Also das gibt es auch, und das ist fatal, ja. Wenn die Zweifel das erreichen, ja, hat jemand anders gewonnen, dass wir dem Ganzen absagen. Aber wie gesagt, es muss nicht unbedingt alles zugrunde richten, sondern es kann uns stärker machen. Es kann auch unseren Glauben auf die Probe stellen und läutern vielleicht auch und reinigen. Stell dir mal die Frage, wenn du betest, sind deine Gebete im Einklang mit Gottes Willen und Wesen? Und, was ich auch wichtig finde, tu deinen Teil dazu, dass dein Gebet erhört wird. Ja? Naja, es gibt Situationen, wo man sich so ein bisschen arg drauf verlässt, dass Gott es schon macht. Aber manchmal muss ich halt auch was dazu tun. Ja? Weil er hat mich ja so geschaffen, als Mensch, als materieller Mensch, der irgendwas tun kann. Und wenn ich, wir haben jetzt kein Beispiel überlegt, aber keine Ahnung, ich sag mal, Gott macht das und das und ich selber lehne mich zurück, naja, weiß nicht. Vielleicht wäre es gut, wenn ich halt auch meinen Teil dazu beitragen würde. Wie steht es um dein Gebet? Hast du die richtige Einstellung, das richtige Gottesbild? Also, die Frage habe ich mir selber gestellt, die stelle ich mir selber. Vielleicht stellt ihr sie euch auch nochmal im Anschluss. Habe ich da die richtigen Prioritäten? Habe ich das richtige Gottesbild? Und dann kann Gebet was sein, was mich formt und was mich weiterbringt, wenn ich nicht den alleinigen Fokus immer drauf habe, was meine Wünsche sind oder was mich gerade beschäftigt, sondern es ist halt viel mehr als das. Ja. Amen. Ja, lass uns noch beten zusammen und lass uns das vor allem gerade heute vielleicht dann ein bisschen dran denken, ja, was ist denn das Wichtigste, wenn wir mit Gott sprechen. Ich mache dann den Abschluss.